Also Gastfreundschaft an sich und ein großer Tisch, an dem man sich trifft, ist, finde ich, das Zentrum menschlicher Kultur. Egal ob reich oder arm, und man teilt das Brot, man teilt das Essen, und das ist der Ursprung aller Sachen. Man muss immer einen Topf mehr haben als die, die geplant sind, dass immer Platz ist für die, die dazukommen.
Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr Julia Radojkovic von der Bulli-Suppenküche. Hallo, liebe Julia.
Moin.
Ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen.
Ja. Perfekt.
Gut, ne?
Ja.
Wir sitzen hier im Keller am Hein-Köllisch-Platz. Man hört es auch, über uns wird fleißig gewerkelt. Was entsteht hier?
Hier entsteht ein Zuhause für Menschen auf der Straße und für arme Menschen, für alle Menschen, die zusammen an einem Tisch sitzen möchten im Warmen und kein Geld haben, ins Restaurant zu gehen, und die eine Versorgung brauchen, eine Beratung brauchen, ihre Wäsche waschen wollen, duschen wollen. Und das, was da oben so grummelt, ist für mich ein absoluter Glücksfall, weil heute kommen die Geräte in die Küche und dann endlich geht's voran. Wir haben jetzt seit Juni keine Küche mehr und das ist echt hardcore für uns.
Wann macht ihr hier auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir streben Mitte Dezember an jetzt.
Mitte Dezember.
Ursprünglich war Oktober geplant, ja.
Oh, wie kommt's, dass das so verzögert ist?
Das ist, wie kommt es? Es kommt, weil der Vermieter die Saga ist und es da viele Probleme gab bei der Übergabe und alle Kabel und alle Stromleitungen und alle Wasserleitungen weg waren, als wir dann eingezogen sind. Dann gab es lange Verhandlungen, wie das jetzt finanziert wird, weil das schon eine richtige Sanierung dann ist. Das Gebäude und die Räume standen hier bis von 2018, also 5 Jahre leer. Vorher waren hier Gastronomen drin, hier war alles verrottet und das Haus ist denkmalgeschützt. So, das war die Situation. Und wir sind im September rein und haben eigentlich gedacht, Oktober eröffnen wir. Weil dann fängt ja...
Also nur so ein bisschen Wände streichen oder wie?
Naja, ein bisschen Wände streichen, ein bisschen mehr schon, aber dass man nicht eine Steckdose vorfindet und kein Licht hat und keine Wasserleitung mehr hat und also wirklich nicht ein Kabel irgendwo aus der Wand kommt, nicht mal, dass du eine Baulampe anhängen kannst, nee, das hat uns ziemlich erschlagen.
Mhm.
Ja, und dann haben wir eine gute Einigung gefunden und jetzt, weil wir nicht eingesehen haben, dass wir eine Sanierung finanzieren sollen, wie wir uns auch gar nicht leisten können, in einem Haus, das uns nicht gehört, weil wie sollen wir die Sachen mitnehmen, falls wir mal gehen? Und jetzt sind wir mit der Sage, haben wir einen guten Nenner gefunden und diese Aktion hat über 6 Wochen verschluckt.
Mhm.
Bis hin zu, dass wir eben fast gar nicht mehr hier geblieben wären. Ja, und jetzt arbeiten die ganz viel, aber dann kommt ja noch der Handwerkermangel dazu. Wir haben hier einen Bauleiter, der fast die ganze Zeit alleine arbeitet. Zwischendurch kommt ein Elektriker und ein Klempner. Der macht das super toll. Der Herr Wagemut ist unser Joker. Dann haben wir ganz tolle Helfer, die hier alle mit Hand angelegt haben. Den ganzen Keller haben wir selber renoviert. Hier sind alle Wände feucht. Wir müssten in 3 Räumen Rehgipswände machen, damit die Wände atmen können. Das heißt, dahinter ist alles feucht und löcherig. Also einfach streichen war da nicht. Und wir brauchen hier eine gewisse Hygiene. Glücklicherweise ist aber kein Schimmel, der irgendwie gesundheitlich bedrohlich ist, weil davor hatten wir Sorge.
Ja, wir und sitzen jetzt, ja hier ja, in eurem
Kleiderkammer.
In eurer Kleiderkammer, genau, ja. Zwischen all diesen Sachen.
Ja, da kriegt man ungefähr einen Eindruck, wie viel eigentlich die ganze Zeit im Umlauf ist. Und draußen steht noch der Crafter, der hat 8 Meter. Also ich würde mal sagen, 3 volle Regale passen da rein. Das sieht immer im Regal nach nichts aus. Wenn das in Pakete kommt, ne, dann ist das richtig viel.
Mhm.
Und da sieht man, also man sieht hier genauso wie im Crafter gar nicht, wie viel Zeug da eigentlich über den Tisch geht.
Und hier eigentlich seid ihr ja die mobile Bulli-Suppenküche.
Ja.
Also hier seid ihr ja dann nicht mehr mobil, sondern habt wirklich euer Herz dann auf St. Pauli. Das ist ja erstmalig, ne? Das hattet ihr bisher
also
ja nicht,
wir hatten
oder?
Noch nie eigene Räume, mhm, aber wir waren immer schon auf St. Pauli.
Mhm.
Und wir waren den Berg hoch bei der St. Trinitatiskirche. Dort waren wir über 6 Jahre Gäste, durften wir sein. Und in der Pandemie 2 Jahre lang durften wir das Capello alleine nutzen und konnten auch Wärmestube machen, haben auch sonntags immer aufgehabt. Und das möchten wir hier eben auch wieder machen. Wir hatten da eine Küche, wir hatten Lagerräume. Und das brauchen wir auch, weil es so viel geworden ist und weil wir sonst nicht handlungsfähig sind. Und vor allen Dingen brauchen wir wieder eine Küche, um selber kochen zu können, weil wir jetzt also ein Viertel der Essensmengen verteilen, die wir vorher verteilt haben, weil wir uns das nicht leisten können. Wir müssen zukaufen, weil wir keine Küche haben. Und da kostet ein Essen 4 €. Das heißt, wenn wir 100 Portionen verteilen am Dienstag und nochmal am Donnerstag, sind wir bei 3.000-4.000 € im Monat. Normalerweise verteilen wir aber an einem Sonntag 600 Portionen und an einem Dienstag und Donnerstag 300 bis 400 Portionen. Und die müssen wir kochen. Und deswegen sind wir so erfreut, wenn der Kessel da ist. Der 150-Liter Kessel, der macht uns glücklich, dass wir hier Lagerkapazitäten haben, dass wir einen Kühlschrank, also einen begehbaren Kühlschrank haben werden. Das ist für uns, also für mich ist das Glück. Weil dann weiß ich, wie viel Essen ich rausbringen kann. Und wenn wir einen Überschuss haben, dann könnten wir das noch an andere abgeben, die auch mobil draußen rumfahren. Ja.
Also der Kessel ist dein großes Glück.
Der Kessel. Und die Bulli-Ecke. Sie wird Bulli-Ecke heißen, sie hat schon ihr eigenes Logo. Und für mich ist es da immer schon, also Gastfreundschaft an sich und ein großer Tisch, an dem man sich trifft, ist, finde ich, das Zentrum menschlicher Kultur. Egal, ob reich oder arm. Und man teilt das Brot, man teilt das Essen, Reisende, damit bin ich groß geworden. Und ich denke, das haftet jeder Kultur an. Und das ist der Ursprung aller Sachen. Man muss immer im Topf mehr haben, als die geplant sind, dass immer Platz ist für die dazukommen. Und so ist das auch bei mir zu Hause und so ist das jetzt hier sowieso.
In der Bulli-Ecke. Bulli-Ecke ist aber schön.
Bulli-Ecke, weil ja, es ist ein Ecklokal. Und wir haben genauso wie beim Crafter, der heißt Bulli Bert. Und die Bulli-Lady, der T3, die haben alle ihre Namen. Und die sind alle gewählt worden von Menschen.
Mit der Bulli-Lady bist du gestartet, ne?
Ja. Die heißt eigentlich Hexe, nur mal so.
Hexe?
Ja, H-H-X-E. Ist auch eine Lady, ja.
2014.
Ja.
Hast du ja angefangen.
Ja.
Erzähl mal, wie es überhaupt dazu kam, weil ich glaube, du hast tatsächlich ganz alleine angefangen, ne?
So ziemlich, ja. Also ich habe die Idee ist entstanden, weil ich krank war. Ich war über einen längeren Zeitraum zu Hause. Und
darf ich fragen, warum du krank warst? Was war?
Ich war vorher in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und ich war an einen Punkt gekommen, dass ich diese Arbeit nicht mehr leisten konnte. Also habe ich mich zurückgezogen und habe mich innerlich gestärkt und bin auf die Suche gegangen, wo mein Weg weiterhin geht. Und dazu brauchte ich Zeit. Also es war psychische Erschöpfung, würde ich sagen. Burnout ist mir immer zu schwanger, das ist nicht mein Ausdruck. Es ist eine innere Müdigkeit und Erschöpfung gewesen, den Themen gegenüber und der Arbeitsweise, der ich ausgesetzt war und die ich in dieser Form nicht weitermachen wollte. Gar nicht weitermachen und nichts weitergeben wollte ich aber auch nicht, weil ich mir im Laufe meines Lebens, glaube ich, einiges erarbeitet habe an Menschenkenntnis, an praktischem Können, was ich eben einbringen kann und auch wollte. Und dementsprechend, ich bin ein Mensch, der, also abhängen kann man mal machen, 3 Wochen, aber über so einen langen Zeitraum nicht kontinuierlich einen Tagesablauf zu haben, in dem ich ja vielleicht auch eine Leistung abbringe oder was Sinnvolles vor allen Dingen tue, war mir nicht möglich. Und also bin ich viel Rad gefahren, viel spaziert und man hat noch mehr Armut gesehen als in der Kinder- und Jugendhilfe. Da war mein Schwerpunkt Frauen mit Kindern und auch Roma und Sintis, weil ich Serbo-Kroatisch spreche. Und das war schon schlimm zu sehen, was mitten in unserer reichen Stadt da eigentlich mit Müttern und Kindern passiert. Ich selbst bin auch alleinerziehende Mutter. Und das alles zusammen hat auch zu Situationen geführt, die ich so nicht mehr tragen wollte, wo ich nicht mehr hinterstand. Und das tue ich auch heute nicht, was die Kinder- und Jugendhilfe angeht. Mhm. Und dann habe ich ganz viel Armut gesehen, mehr als ich sonst gesehen habe, weil ich gar keine Zeit hatte, so viel Zeit am Hauptbahnhof zu verbringen oder in Einkaufsstraßen zu gehen, sondern weil ich einfach viel zu viel gearbeitet habe und da mehr dran vorbeigefahren bin und auch selten Bahn gefahren bin. Und dadurch habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Und da ich einen T3 habe, einen ausgebauten Campingbus, habe ich dann auf meinen 2 Gasflammen 2 Töpfe hingepackt. In dem einen habe ich Wasser gemacht und habe Instant-Kaffee reingehauen. Und in den anderen habe ich Hühnersuppe von Aldi gekauft. Aldi darf man nicht sagen.
Doch, darfst du sagen.
Aber es ist der Klassiker, ne? Es ist diese Hühnersuppe von Aldi ist einfach der Klassiker.
Schön fertig.
Sie ist fettig, sie ist eine gute Brühe. Alle können sie essen, außer die Vegetarier, davon gibt es auch immer mehr, auch auf der Straße. Aber auch viele muslimische Gäste gibt es da draußen, deswegen kommt Schweinefleisch eigentlich auch bei uns kaum noch in Frage. Sonst müssten wir 3 Gerichte anbieten und das ist zu umfangreich vom Volumen her.
Also ihr bietet vegetarisch und Fleisch.
Und immer alles ohne Schwein. Mhm. Ja. Und wenn Ausnahmen sind, wenn wir also mal ganz viel Wurst kriegen oder so, dann wird das angekündigt. Ansonsten ist alles im Essen kein Schwein.
Okay. Und dann bist du losgezogen mit deinen beiden Töpfen, mit deinem...
Also mit dem ganzen Auto bin ich dann schon
mit gefahren. Mit deinem Bulli und den Töpfen.
Genau, und habe mich dahingestellt am Hauptbahnhof.
Und hast gesagt, hier kommt ran. Oder kamen die von selber?
Nö, ich bin hingegangen. Hast du Hunger? Ja, komm her, ich gebe dir was. Ganz einfach. Ich bin, glaube ich, in manchen Bereichen für mich scheu, was keiner sieht, aber im Kontakt mit Menschen und wenn es um eine Sache geht oder ums Helfen, und also ums Handeln, ich bin ein handlungsorientierter Mensch. Ich mache dann einfach. Und dann habe ich einfach gemacht und dann war ich eigentlich fast nur noch unterwegs.
Ja. Wie viel warst du unterwegs? Wie lange war das?
Keine Ahnung.
Über was für einen Zeitraum reden wir da?
Also ich mache das jetzt 9 Jahre.
Aber ohne Unterbrechung. Alleine mit deinen beiden Flammen und Töpfen?
Die Töpfe sind gewachsen, die Flammen wurden größer. Die Flammen waren dann irgendwann diese Gaskocher. Die Töpfe waren dann irgendwann 40 bis 60 Liter Töpfe. Und der Aufwand, selbst zu kochen, hat dann immer den Tag vorher in Anspruch genommen und das ranholen. Dann ging es natürlich weiter, dass man versucht hat, irgendwo frische Sachen zu kriegen, weil natürlich eine Dose nicht das ist, was ich unter gutem Essen verstehe. Und ich bin es gewohnt, gut zu essen, weil ich aus dem Süden komme. Und deswegen koche ich auch.
Aus dem Süden?
Ja, also zur Hälfte. Also meine Mutter ist Ostpreußin. Das ist der letzte Flüchtlingsstrom gewesen damals, der übers Eis gegangen ist, übers Haff. Nachdem das Schiff abgesoffen ist, ist die Familie noch geblieben. Und dann, wir haben immer auf den Vater gewartet. Das heißt, mein Opa ist in russischer Gefangenschaft gestorben. Und mein Vater, der ist aus Kroatien. Und die haben sich in Hamburg kennengelernt, als er nach Amerika wollte. Weil hier ist ja die Hafenstadt. Damals gab es ja Land für alle. Und die sogenannten Gastarbeiter, wie man das heute nicht mehr sagen darf, obwohl ich finde, dass es genau das ausdrückt, was es ist, dazu gehört auch mein Vater.
Und dann ist er
die
geblieben.
Griechen, die Kroaten, die Italiener, das waren ja die ersten in der Generation der, ich sag mal, 30 Geborenen, die hier gelandet sind und die unsere Eltern sind. Und wir sind jetzt die zweite, dritte Generation, die ein Teil von Deutschland ist, so sehe ich das. Mhm. Oder von Europa. Also ich fühle mich eigentlich keinem Land zugehörig. Ich bin Hamburgerin, ne? Und ansonsten bin ich auf alle Fälle Europäerin.
Und heute ist es jetzt so, also das ist dann immer weiter gewachsen und dann nehme ich an, sind Ehrenamtliche dazugekommen?
Ja.
Irgendwelche Leute, die dir helfen wollten gerne?
Also ganz am Anfang sind vor allen Dingen Leute dazugekommen, die selber auf der Straße gelebt haben. Ich habe ja ein völlig neues Lebensumfeld in unserer Stadt kennengelernt, was auch dazu führt, dass man ganz andere Menschen trifft. Das ist wie wenn man die Szene oder den Job wechselt. So wie es Tagarbeiter und Nachtarbeiter gibt, hängt es auch davon ab, wo man sich bewegt, wen man dann trifft. Und man trifft völlig neue Menschen. Das heißt, man trifft nicht nur Menschen, die bedürftig sind, sondern man trifft ja auch andere Helfer. Das weiß man alles vorher gar nicht.
Jetzt kommt jemand rein.
Hallo? Wo waren wir gerade? Gib mal ein Stichwort.
So, ja, kurze Unterbrechung gehabt. Hier Baustellenangelegenheiten zu besprechen. Kleinere und größere Probleme. Wir waren da. Ja, Vollzeit-Bulli-Suppenküchenbeauftragte bist du jetzt. Und wie das angefangen hat, irgendwie, dass dann immer mehr Leute dazu kamen, die du kennengelernt hast, da warst du gerade. Und am besten erzählst du mal, wie das dann weiterging mit Vereinsgründung und wo ihr heute steht.
Ja, es ging also immer weiter verteilt. Die Töpfe wurden immer größer, es wurde immer mehr gekocht, die Qualität war immer besser. Das heißt, wir sind eigentlich heute immer bei Eintöpfen. Also keine Plörre, sondern es gibt richtig deftige Eintöpfe. Das ist auch unser Schwerpunkt. Keine jetzt Beilagen und Haxe und sowas, sondern immer Eintöpfe. Wir machen vegetarisches Essen und Essen mit Fleisch und das Essen dann ohne Schweinefleisch meistens, weil es sehr viele muslimische Gäste auch da draußen gibt, die Hunger haben und weil 3 Essen dann einfach zu komplex werden. Dann waren wir, glaube ich, 20, 25 Helfer und ein Teil, muss ich sagen, sind wirklich auch von den Hilfsbedürftigen gewesen, weil die ja auch nicht voll berufstätig sind, die den ganzen Berg mitgeschleppt und mit verteilt haben und Aber das ist dann immer nur übergangsweise, nicht anhaltend, weil die dann ihre Wege wieder ziehen oder tatsächlich ein neues Leben finden oder eben sich in andere Städte begeben oder eben gesundheitlich geht es ihnen dann nicht mehr gut und sie verschwinden. Aber jeder Einzelne ist ein Teil von der Bulli-Suppenküche gewesen und hat mit dafür gesorgt, an Tagen, wo sonst niemand gekonnt hätte, und ich bin auch ganz oft allein gefahren und nachts fahre ich meistens allein, weil einfach alle Ehrenamtlichen einfach noch einen Job haben und ja morgens hoch müssen. Und so ist das eigentlich hauptberuflich geworden, dass ich eigentlich so meine 60-70-Stunden-Woche habe.
Und das ist mal zackig, ne?
Ja.
Ja. Hast du nicht so viel Zeit für dein Kind, aber wie
mein
alt kind ist dein
Kind? Mein Kind ist ja groß, 25, wird 26. Und wenn als mein Kind jünger war, hätte ich sowas gar nicht machen können. Das ist jetzt, wo ich finde, auch, ich bin jetzt 59 und ich mache das, wie gesagt, 9 Jahre. Und das ist eine Lebensphase, wo, finde ich, alle Menschen und vor allen Dingen Frauen ja nochmal Bilanz ziehen und sich überlegen, wofür will ich meine Zeit noch investieren. Und da ich es immer gewohnt war, als alleinerziehende Mutter und immer berufstätig eigentlich viel zu arbeiten, war ich unterversorgt. Also ich will damit sagen, ich hatte genug freie Zeit. Ich bin in meinem Leben auch gereist, ich habe Sport gemacht, ich habe diese, weiß ich nicht, Yoga und die ganzen Geschichten sind toll, aber mich erfüllt sowas nicht. Und in Bewegung bin ich sowieso und dann brauche ich auch kein Sportstudio und bin auch gerne draußen und das passt dann einfach. Und immer nur, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen, ich brauche was Sinnhaftes. Also einfach nur im Café sitzen und immer wieder noch ein Event oder immer noch, Shopping ist auch nicht mein Ding. Und von daher ist das für mich genau richtig. Es ist ja nicht nur das Helfen, das ist ja sehr vielfältig. Und ich glaube, das ist das, was ich sehr mag. Man hat sehr vielfältige Aufgaben. Kein Tag ist gleich. Es gibt manche Menschen, die das gar nicht mögen, aber für mich ist das mein Lebenselixier.
Und 2017 habt ihr den Verein gegründet und wie viele Leute seid ihr heute?
Also wir haben uns jetzt erweitert auf 45. Es wird jetzt ein großes neues Teamtreffen geben am 30.11., weil wir auch um neue Teamer geworben haben. Und wir haben dann immer gependelt zwischen, also das Stammteam war immer zwischen 15 und 20 Leuten, jetzt so ziemlich. Und dann durch die Pandemie hat sich aber auch nochmal ganz viel verändert. Es sind wirklich Leute weggebrochen, weil wir hier auch viele Menschen hatten, die nicht in Hamburg ursprünglich gelebt haben, die als Studenten gekommen sind, die eine Partnerschaft hier hatten, von Rheinland, aus Bayern, überall her. Manche haben sich getrennt, sind wieder zurückgegangen an ihren Heimatort. Es sind Jobs verloren gegangen und dadurch haben manche tatsächlich unsere Stadt verlassen. Oder waren selber so mit sich und neuen Sorgen beschäftigt, dass sie diese Arbeit auch nicht mehr leisten konnten.
Das sind aber alles Ehrenamtliche, ja?
Das sind alles Ehrenamtliche.
Und du bist Hauptamtliche sozusagen?
Ich sag's mal so, seit letztes Jahr im Februar haben der Michael Finnern, der mit mir zusammen jetzt das, das dritte Jahr hat angefangen, ich weiß nicht mehr genau, die Bulli-Suppenküche leitet und organisiert. Neben dem Orga-Team, was wir noch haben von Ehrenamtlichen. Wir haben ein Gehalt bekommen, jetzt für ein Jahr. Und das läuft aus Ende Februar von einer Stiftung. Und davor habe ich von Hartz IV gelebt, genau wie die Menschen, die ich betreue. Und haben während meiner gesamten Hartz IV-Zeit gearbeitet. Warum? Weil diese Gesellschaft für mich keine Verwendung mehr hatte.
Oh, das ist.
Ich stehe für genau das, wofür ich auch arbeite. Und auch als alleinerziehende Mutter habe ich schon viel Armutserfahrung gemacht. Ich kann eigentlich sagen, dass ich bis auf zwischendurch arbeiten, ich sag mal ein Jahr oder anderthalb, nicht mehr auf eine wirkliche Kontinuität und auf ein Gehaltslevel gekommen bin, was ich normalerweise in meinem Alter hätte. Und ich gehöre genau zu der Frauengruppe, die auch in die Armutsrente gehen wird. Obwohl ich eigentlich unheimlich viel gearbeitet habe in meinem Leben. Aber eben nicht so, dass ich so gut verdient habe, dass ich genug eingezahlt habe. Und es gibt immer eine Kontinuität, die wegen Mutterschaft, dann davor mein Arbeitgeber, der hat verkauft. Es gibt 1000 Gründe.
Das hört sich sehr bitter an, aber du lächelst trotzdem.
Ist nicht bitter, ich bin drüber weg. Es gibt immer zwischendurch im Leben Phasen, wo es echt frustrierend war und wo man eben auch, also das, was ich tue, tue ich aus voller Überzeugung, weil ich weiß, dass es sich manchmal im Leben gar nicht gut anfühlt. Und ich glaube, dass das Leben, wenn man für sich selber überwiegend einstehen muss, einem manches abfordert. Und alle Frauen, die sich für eine Mutterschaft entschieden haben und glauben, dass sie für immer safe sind mit einem Mann und einem Gehalt, da bröselt ja einiges dahin. Und alle Mütter, die alleine durchkommen müssen und nicht reich geboren sind, wissen genau, wovon ich rede. Man kommt in vielen Dingen nicht mehr auf den grünen Zweig. Es gibt viele Förderungen eben nicht. Oder sobald du ein bisschen Geld verdienst und über irgendeinem Satz bist, bleibt auch nichts übrig. Und du bist ja im Prinzip die ganze Zeit nur am Arbeiten.
Und wie geht's dann ab Februar für dich weiter, wenn dieses
Keine
Geld
Ahnung.
Der Stiftung ausläuft?
Wissen wir nicht. Michael Finnern und ich und unser Verein hat das erste Mal einen Quartierfonds beantragt bei der Stadt Hamburg, weil wir gedacht haben, unsere Kontinuität und Stabilität spricht für sich. Die Stadt kennt uns auch. Wir sind auch in Gremien und Tischen, wo es um Obdachlosenhilfe geht, also arbeiten auch bei Mitte und Altona mit. Das heißt, wir geben auch unsere Zeit und unsere Rat oder unsere Erfahrung gerne weiter. Und dennoch wurde der Quartierfonds am Montag abgelehnt. Das hat uns sehr zu denken gegeben, weil wir ja ausschließlich über Spenden auch die Miete hier finanzieren werden. Und ja, und unsere wissen wir noch nicht.
Okay.
Aber es gibt ja bald Bürgergeld und dann werden wir ja wahrscheinlich mit Bürgergeld super leben können. Darum gehen ja die Streitigkeiten jetzt. Ich mache weiter auf alle Fälle. Wie? Also dieses Wie und diese Langzeitplanung und dieses Streben nach dauerhafter Sicherheit habe ich für mich im Leben abgegeben, weil ich gelernt habe, dass das Leben so nicht funktioniert. Ein Teil lernt das vielleicht jetzt erst, aber bis jetzt bin ich mit Arbeit und da ich auch meistens mich auf meinen Körper verlassen konnte, bis auf zwischendurch auch mal krank sein, und dafür bin ich dankbar. Und solange ich das kann, ist das mein Kapital. Und ich sag immer, ich habe schon Freunde auf der Straße und ich weiß, wie man von Müll leben kann. Vom Müll dieser Gesellschaft kann man leben. Wir richten ganze Wohnungen ein von Sachen, die sonst weggeschmissen werden. Man muss halt die Körperkraft haben. Man braucht ein Auto zum Fahren und braucht Menschen, die handwerklich begabt sind. Wenn man das nicht hat, deswegen übernehmen wir solche Arbeiten auch für unsere Betreuten, dann sieht's natürlich echt übel aus. Und dennoch sage ich, in unserer Gesellschaft gibt es schon lange immer mehr Menschen, die arm sind und die eigentlich einen gewissen Standard nur noch halten können, weil sie das, was sie können, tauschen. Das ist auch so alt wie die Welt. Jetzt wird uns noch das Bargeld genommen. Dann können wir nichts mehr unter die Brandratze tun, weil da stapeln wir ja alle unser Geld. Und dementsprechend überlebt man immer damit, dass jeder gibt, was er hat. Und das ist auch die Grundlage unseres Vereins. Und ich glaube, damit überleben, ob es die Menschen in Afrika sind, ob es die Menschen im Krieg sind, ob es die Menschen auch in unserer sogenannten Konsumgesellschaft sind. Am Ende überlebt man damit, dass immer, wenn man nichts hat, einem einer was gibt, der was abgeben kann. Und wenn man klug ist, gibt man auch immer was ab. Dann kriegt man auch was wieder.
Also du fühlst dich sicher mit deinem Netzwerk auch, mit den Menschen, die dich umgeben und fühlst dich dadurch getragen. Verstehe ich das richtig?
Ich fühle mich durch mich selbst getragen, weil ich gelernt habe, mich auf mich verlassen zu können. Und weil ich gelernt habe, auch zwischendurch, wenn ich das mal nicht mehr konnte, dass es immer genug Menschen gibt, denen man noch vertrauen kann und die nach einem ähnlich menschlichen Prinzip noch handeln. Und dafür bin ich dankbar. Mich hat in den ganzen letzten 9 Jahren vor allen Dingen gestärkt, neben harter Arbeit, dass ich immer, wenn ich dachte, es geht nicht weiter, auch Spender gekommen sind, auch Förderer gekommen sind. Auch in wohlhabenden Schichten gibt es viele tolle Menschen, die Stiftungen gegründet haben und denen es eben nicht egal ist, wie es allen anderen geht. Und das, finde ich, muss man auch mal erwähnen, weil Reichtum immer nur so schlecht besetzt ist. Es gibt einfach Menschen, die waren zur rechten Zeit am rechten Ort und haben mit viel Fleiß auch etwas aufgebaut, was einen Wohlstand hergibt. Und es gibt eben nicht nur welche, die alles für sich bunkern. Und darauf vertraue ich ja. Ich vertraue vor allen Dingen auf die Generation, die jetzt alt ist, noch älter als ich, die eben diese Grundlage geschaffen hat, aus einer Zeit heraus, die weiß, was es bedeutet, was Krieg ist und was Hunger ist. Und damit bin ich aufgewachsen mit diesem Bewusstsein. Und ich finde, das ist eine Verantwortung. Ich bin jetzt alt und das, was ich kann, von diesem Gedanken möchte ich gerne weitergeben. Und da draußen gibt es auch viele tolle junge Menschen, die haben ein ganz tolles Bewusstsein und wissen manchmal auch nicht hin, wohin mit ihrer Energie. Und wenn wir das verbinden können, dann geht es uns ja allen gut. Und dann kann ich darauf hoffen, wenn ich selber im Rollstuhl sitze oder nicht mehr kann, dass ich irgendwo ein Süppchen herkriege. Vielleicht sitze ich ja hier in der Bulli-Ecke dann und esse mit. Fände ich auch schön.
Ja, du isst ja auch sonst mal mit, oder?
Ja, ich esse immer mit, sonst würde ich gar nichts mehr zu essen kriegen. Warum? Weil ich gar keine Zeit oft habe. Gestern war ich bis 2 Uhr unterwegs. Das ist dann 16-Stunden-Tag gewesen.
Wie oft seid ihr unterwegs?
Also im Moment weniger als sonst, weil wir eben zu wenig Essen haben. Und im Winter sind wir extrem mehr unterwegs. Sobald der Frost kommt, fahre ich dann nachts noch rum. Aber alles steht und fällt mit Essen. Das heißt, wir sind nicht der Nachtbus, der warme Decken und ausschließlich Schlafsäcke und einen warmen Tee und ein Brötchen verteilt. Unsere Zentrale ist Eintopf, warmes Essen. Mhm. Und wir haben natürlich Kleidung und alles auch an Bord. Aber es geht vor allen Dingen darum, was Warmes zu bekommen und innerlich gewärmt zu werden. Und dann, also wir werden, wenn wir jetzt die Küche haben, werden wir bestimmt 4-mal die Woche unterwegs sein. Jetzt sind wir 2-mal die Woche unterwegs und dann werden wir kontinuierlich wieder jeden Sonntag machen. Und wenn es richtig kalt wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier nicht so oft es geht die Wärmestube auflasse. Das sind dann immer Zeiten zwischen 17 und 21 Uhr. Das sind unsere Kernzeiten, weil alle anderen Tageseinrichtungen dann zu haben und weil Hamburg immer noch keine Wärmestube hat. Und auch die Wärmestube in der Markthalle, mit der so geworben wurde, hat um 16 Uhr geschlossen. Die Philosophie ist ja, dass dann alle ins Winternotprogramm gehen, weil das ab 17 Uhr geöffnet hat und um 9.30 Uhr müssen alle draus. Aber die ganzen Wege zu schaffen, das ist ja auch ein großes Problem, selbst wenn Shuttle ist, weil die haben ja nicht alle eine Uhr und die sind ja auch alle nicht so geistesgegenwärtig aus verschiedensten Gründen von psychischen Erkrankungen und sonstigen Erschöpfungen. Und deswegen bleiben sie manchmal liegen, wo sie sind. Und das wird eben, dem wird zu wenig Sorge getragen. Wir haben in der Pandemie 2 Jahre ein Hostel kontinuierlich anbieten können und haben Hotelkosten gesammelt. Und wir haben von diesen, ich weiß nicht, es waren über 30, 40 Leute im Laufe dieser Zeit, weil sie am Kommen und Gehen waren, mindestens 20 Leute von der Straße so gebracht. Und diese Philosophie des Housing First, das heißt, die Menschen kriegen erstmal ein Zimmer, ohne dass sie irgendwelche Anträge stellen müssen, können dann erstmal ausruhen. Wenn man das erlebt hat, das muss man erlebt haben, dann weiß man nämlich, was Not ist. Wenn sie plötzlich ihre Krankheiten wieder spüren, wenn sie die ersten Tage nur schlafen, Tag und Nacht, bis sie dahin kommen, dauert's. Manche schlafen erstmal gar nicht. Das Gefühl von Sicherheit ist abhandengekommen. Wir machen eben auch abends gerne auf, weil ganz viele am Tag schlafen, weil sich das nachts gar nicht mehr trauen und die Erfrierungsgefahr im Winter ja auch sehr groß ist. Und deswegen finden wir die Zeit gerade vor der Nacht total wichtig. Und alles, was im Angebot ist, ich sag mal, spätestens um 18 Uhr ist es geschlossen. Nur der Stützpunkt, der neu eröffnet hat von der Caritas, macht ein ähnliches Angebot. Und das ist in Mitte, das ist da, wo Hinz und Kunst vorher waren. Und die haben glücklicherweise auch, wie waren das jetzt? Ich glaube, von 18 bis 21 Uhr jeden Tag auf. Ja. Aber okay, da gibt es kein warmes Essen.
Dann hättet ihr hier eure Stube geöffnet. Und was ist eigentlich, wenn ihr unterwegs seid, ist das Essen, die Suppe, das, was wirklich am meisten gefragt und was am allerwichtigsten ist? Oder ist das dann doch Kaffee oder was weiß ich, Zucker oder irgendwas, was man mitnehmen kann oder so?
Also ich sag mal, es ist unterschiedlich. Der schlimmste oder der Mensch, der Standort mit den am schlimmsten verwahrlosten Menschen, die da 24 Stunden im Wechsel kampieren, um 200 bis 400 Leute, würde ich sagen, findet man da immer in Bewegung. Das ist am Zopp-Bahnhof. Und das liegt daran, dass da gegenüber das Drop-In ist und das Nox ist. Und das ist ja die zentrale Anlaufstelle, womit Hamburg vor 20 Jahren als einmaliges Projekt bekannt geworden ist, weil sie alle Menschen mit die Sucht, die Drogenbedarf haben oder Drogenkonsumenten sind, dort versorgen. Das Problem ist, dass dort natürlich auch ein reger Handel entstanden ist und entsteht und dauerhaft besteht zum Eigenbedarf. Und natürlich handelt man auch, um den Eigenbedarf finanziell decken zu können. Und alle Menschen, die in diesem Zustand sind, geben kaum Geld für Kleidung aus oder für Nahrungsmittel. Und diese Menschen brauchen ganz besonders warmes Essen. Und es wird ja oft der Eindruck erweckt, dass die alle dort versorgt werden, aber es sind viel zu viele. Das heißt, und es gibt da auch Regeln. Einige haben Hausverbot. Manchmal erzählen sie mir, dass die Schlangen endlos sind, bis sie aufs Klo kommen. Und ja, davor ist es ganz schlimm. Also jetzt um diese Jahreszeit wird davor Feuer gemacht, weil alle frieren. Es gibt kein Dach, es gibt keine öffentliche Toilette, die ohne Schlange stehen erreichbar ist. Es sind für mich untragbare Zustände und das denken, denke ich, einige in Hamburg und trotzdem sind sie so. Im Nox kann man schlafen, aber es gibt eben im Verhältnis, ich sag mal, Angebot und Nachfrage passen in Hamburg schon lange nicht mehr zusammen und da ist wenig dazu gekommen. Der Anspruch dort ist ein guter und die Arbeit sicherlich auch, aber es sind zu viele, die da überhaupt nicht in dieses System reinkommen und eben keinen Schutz finden und auch schon lange drüber sind, dass man sie so einfach noch wirklich erreichen kann und einbinden kann. Und wenn Menschen eine Therapie machen wollen, einen Zug machen wollen, sind die Wartezeiten dann oft viel zu lang. Und alles, was danach kommt, ist auch, also wenn man einen Zug macht, dann kriegt man nicht sofort eine Folgeeinrichtung oder eine Unterbringung. Und die Zeit dazwischen werden sowieso die meisten rückfällig und meistens, auch wenn sie stationär aufgenommen sind, danach werden auch viele rückfällig. Das ist ein Prozess, der dauert ein ganzes Leben. Mhm. Muss eigentlich viel mehr 1:1 begleitet werden. Vor allen Dingen gibt's ganz viele, die schon mit 11, 12 angefangen haben zu konsumieren, die in schlechten Lebensverhältnissen geboren wurden und aufgewachsen sind und denen fehlt sehr dolle diese Basis, um in irgendwas zurückzukehren. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Ich habe 2 Königskinder. Seit 6 Jahren versuche ich die ja ganz wegzukriegen. Ich dachte jetzt, ich habe es fast geschafft. Und jetzt sind sie nach 2 Jahren eingebunden sein, beide wieder rückgefällig und sind beide wieder auf der Straße. Genau da, wo ich sie kennengelernt habe. Und das macht mich sehr traurig, weil sie einfach mehr bräuchten. Und wir haben kein umfangreiches Angebot.
Also es gibt schon, du hast dann schon Menschen, die du noch enger betreust als andere und...
Ich mache soziale Arbeit.
Wo die...
Die wenigsten wissen das, weil alle denken, die Bulli-Suppe, die verteilt ein bisschen Suppe und... Dann gibt es ja auch Menschen, die sagen, alle, die da draußen verteilen, halten die Menschen auf der Straße, weil wenn wir nicht wären und es da alles gäbe, würden die ja da gar nicht bleiben. Aber das stimmt nicht.
Ja, dann wären sie auf der Straße und dann gäbe es halt nichts.
Ich sag mal so, sie würden viel schneller sterben, das glaube ich. Wenn es all diese Hilfseinrichtungen gibt und alle diese Gruppen, inzwischen gibt es ja in Hamburg 4 Gruppen, die verteilen. Und es gibt auch einige Angebote, die dazugekommen sind, die es früher nicht gab und auch in der Pandemie waren es die Festangebote, die erstmal geschlossen hatten. Da sind wir 7 Tage gefahren.
Aber nochmal zurück zu den beiden Menschen, die du dort betreut hast. Das ist ja dann schon, wenn man über so lange Zeit die begleitet und für die auch viel macht und sie dann rückfällig werden, schon ein herber Schlag, oder nicht?
Es ist kein herber Schlag. Es ist, ich sag mal so. In der Pädagogik ist es so, dass man in den letzten Jahren immer mehr vermittelt hat, dass man mehr Distanz halten soll und keine Beziehung aufbauen soll. Das ist auch eine Sache, die mir bei der Jugendhilfe irgendwann nicht mehr gut gefallen hat. Weil ich als Pädagogin und als Mensch, als Mutter und als Frau und als Tochter und als einfach als Mensch glaube, dass der einzige Grund, warum ein Mensch einem zuhören sollte oder warum Kinder sich an Regeln halten sollten und Menschen insgesamt Beziehungen sind. Und das Grundbedürfnis, verwurzelt zu sein und zu einer Gemeinschaft zu gehören, was uns zu sozialen Wesen macht. Und wenn man sich nirgends mehr zugehörig fühlt und das Gefühl hat, dass man angenommen wird, wie man ist, dann hat man keinen Grund mehr, ich sag, mitspielen zu wollen. Und dann, es geht ganz viel um Verletzung, Selbstverletzung, um Missbrauch und dass viele Dinge gar nicht wachsen konnten, um eine Stabilität des Menschen in sich zu schaffen. Und darin sehe ich die Problematik. Ich sehe die Problematik insgesamt in einer entwurzelten Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen.
Aber was waren das für Menschen, die du dort versucht hast, wegzukriegen?
Eine junge Frau und ein junger Mann, die seitdem sie 12 sind, konsumieren und obdachlos sind. Das muss man sich überlegen. Und da war überall schon die Jugendhilfe. Eine, die Frau davon, die ist geboren in Hamburg und hatte noch nie einen Ausweis. Jetzt müssen wir uns echt fragen, was los ist bei uns. Und wie Jugendhilfe so eben auch ein Geschöpf in diesem Alter verlieren kann und niemand mehr nachhakt, dass jemand so verloren geht. Und davon gibt es ja ganz viele junge Menschen, die gar nicht in diesen Zustand kommen, gesund zu wachsen und sich verselbstständigen zu können. Und wenn sie das versuchen, die ziehen ja durch Deutschland. Schließen sich manchmal Gruppierungen ein, die vielleicht auch nicht so gut sind, werden dann auch kriminell im Sinne von straffällig. Kriminell wäre auch nochmal, was man diskutieren müsste. Man ist ja schon kriminell, wenn man schwarz fährt und geht in Deutschland ins Gefängnis, wenn man mehrfach schwarz gefahren ist. Es gibt da viele Themen, auf die man stößt, die ich fragwürdig finde. Und ich finde, wir müssen uns insgesamt fragen, welche Verantwortung hat eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft, dass gewisse Dinge gar nicht entstehen? Was für eine Verwahrlosung hier bei uns möglich ist, hätte ich nie für möglich gehalten.
Was sind das in erster Linie denn für Menschen, die ihr dort betreut? Ich sag mal betreut, ne? Weil ihr versorgt sie ja nicht nur, ihr betreut sie ja auch.
Wir betreuen sie, wir machen klassische soziale Arbeit. Das heißt, man beantragt meistens zuerst einen Personalausweis. Ohne Personalausweis kann man keine Anträge stellen. Es geht ja auch immer darum, Leistung zu bekommen. Mein Hauptanspruch ist vor allen Dingen, dass sie krankenversichert sind, weil fast alle eine ärztliche Unterversorgung über viele Jahre erlebt haben.
Und was sind das für Leute?
Alle Menschen. Alle Menschen. Von 14, 15, 16 bis, was war die älteste? 86. Jegliche Art von Armut, jegliche Art von psychischen Erkrankungen, weil eben viele Ältere zum Beispiel, die vereinsamt sind und irgendwann eine psychische Erkrankung hatten und somit ja nicht mehr dafür sorgen konnten, dass sie die Gelder haben, um ihren Wohnraum halten zu können, also im System zu bleiben. Weil wenn man das aus psychischen Gründen nicht kann und keine Angehörigen hat oder nette Nachbarn, in diesem System gibt's Lücken. Ich würde mir wünschen, dass wenn ein alter Mensch zum Arzt geht und man merkt, da findet ein Verfall statt und da passiert nichts, dass da automatisch was greift und auch wenn Menschen in Rente gehen, dass automatisch ein Berater an der Seite ist, dass man nicht so eine Schwelle hat, dass man dann noch suchen muss, wenn man dement ist, was schon manche mit Mitte 50 sind. Davon habe ich 3 untergebracht, die auf der Straße waren. Die sind also in meinem Alter und können schon fast seit 6 Jahren nicht für sich sorgen. Wenn man einen hohen Alkoholkonsum hat, gibt's auch eine Alkoholdemenz und. Und Psychosen und alle möglichen Dinge führen oft dazu, dass Menschen obdachlos sind.
Aber sind das nur Obdachlose oder sind das auch einfach verarmte Menschen, die aber noch Wohnraum haben?
Beides. Wir haben ja inzwischen schon lange versorgen wir nicht nur Obdachlose, sondern es werden eigentlich arme Menschen versorgt, mit und ohne Wohnung. Aber die Armut an sich führt ja auch zu Isolation, weil man in vielen Bereichen nicht mitmachen kann. Wenn man nicht mehr berufstätig ist, fällt man auch aus vielen Sachen raus. Nicht umsonst liest man manchmal, da war jemand, der liegt da schon ein Jahr und niemand hat's mitgekriegt. Im Prinzip merkt man es immer erst, wenn irgendeine Miete nicht bezahlt wird, weil irgendwelche Anträge nicht wiedergestellt wurden, weil die Rente nicht gekommen ist, irgendwie sowas. Mhm. Das ist erschreckend.
Wie viel Prozent Frauen habt ihr ungefähr?
Es gibt da draußen viel mehr obdachlose Frauen, als man sich vorstellen kann, die sich aber erst sehr spät zu erkennen geben, außer sie haben eben Erkrankungen, dass es offensichtlich ist, weil Frauen, ich denke, kulturell bedingt, sich lange über Wasser halten, solange sie, wie wollte ich es sagen, solange Männer noch Gefallen finden an einer Frau, was ein sehr weitreichendes Feld immer noch ist, kommen Frauen mit irgendwelchen körperlichen Leistungen als Haushaltshilfen oder irgendwie durch. Auch pflegen sie manchmal und dafür kriegen sie eine Couch. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Viele Frauen werden obdachlos auch, weil ihre Partner sterben oder weil sie sich getrennt haben und die Wohnung dann dem Partner gehört hat. Oder sie hatten eine lange Ehe und können sich die Wohnung danach nicht mehr leisten und waren sich gar, und der Mann hat vielleicht die ganzen finanziellen Sachen geklärt. Die Frau war nicht berufstätig, weil sie die Kinder großgezogen hat. Man fragt sich dann auch manchmal, wo sind die Kinder? Aber Familie ist ja auch ein weites Feld.
Aber kannst du sagen, wie viele Frauen das ungefähr sind, prozentual?
Ich kann jetzt irgendeine Zahl sagen, aber die hat dann keinen Kopf und keinen Arsch, sage ich mal. Es gibt ja Zählungen und auch in diesen Zählungen und insgesamt, je mehr der Austausch stattfindet, wird uns allen deutlich, dass es mehr gibt, von denen man nicht denkt, dass sie obdachlos sind. Also es gibt ja, also in Deutschland gibt es jetzt eine Definition zwischen obdachlos und wohnungslos. Obdachlos sind die, die wirklich auf der Straße schlafen. Wohnungslos sind die, die irgendwo bei Fördern und Wohnen untergebracht sind oder ein Übergangszimmer haben, aber keine eigene Wohnung, was bedeutet keine Meldeanschrift. Mhm. Auch da fängt die Problematik an. Alle Vereine und auch wir bieten ja für Menschen ohne Obdach eine Postanschrift an. Das heißt, selbst wenn du einen Personalausweis hast, kannst du keine Leistung beantragen, wenn du nicht mal eine Postanschrift hast.
Ja, das ist so.
Ja, das war, ja, das muss man wissen. Mhm. Und irgendwann haben auch in Hamburg viele Vereine keine Plätze mehr frei für eine Postanschrift.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass es, wenn ihr hier auf dem Kiez unterwegs seid, ihr seid ja nicht nur auf dem Kiez unterwegs,
nee,
du hast ja schon, du hast ja auch schon vom Zopp erzählt und so weiter. Hast du das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt zwischen euren Gästen, nennt ihr sie ja, auf dem Kiez und in anderen Stadtteilen?
Gute Frage. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil der Kiez an sich ist immer die bunteste Stelle im Sinne von, hier ist die ganze Welt unterwegs, würde ich sagen. Und hier ist alles direktiver. Also die Menschen sind purer, sind ich sag mal, von positiven, emotionalen sich darstellen, im Guten wie im Bösen, freier, offener, direkter, ja. Und der Unterschied ist auf alle Fälle, dass hier viel mehr Toleranz für Unterschiedlichkeit ist. Ich finde, das macht den Kiez aus. Und es wird viel selbstverständlicher auch mit manchen Situationen, die in Eppendorf empören würden, sage ich mal, oder in Ottensen gar nicht gesehen werden möchten. Da ging es ja auch um Unterkünfte oder dergleichen. Das heißt, dieser Stadtteil lebt selbstverständlich mit dem Leben, wie es ist, so würde ich sagen. Das macht es auf der einen Seite sehr liebenswert und schön und bleibt auch ein Herzstück, finde ich, von Hamburg. Andererseits ist hier die Lage und alles auch noch schwieriger geworden, auch durch die Pandemie, weil die Not der Gastronomen und der Menschen, die hier leben, noch größer geworden ist. Und je größer die Not des Einzelnen ist, desto weniger mögen die Leute abgeben oder sie wollen abgeben, aber sie haben irgendwann auch nichts mehr abzugeben. Und man muss hier viel mehr aushalten, wenn man hier wohnt, glaube ich. Was in anderen Stadtteilen mal vorkommt, ist hier an der Tagesordnung, so würde ich es beschreiben.
Hast du das Gefühl, dass das auch seit der Pandemie hier mehr geworden ist, dass hier mehr Leute auf der Straße sind?
Ich finde das mehr ganz schwierig, weil für mich waren es noch nie weniger. So würde ich es sagen. Was in jedem Fall mehr geworden ist, ist der Bedarf der Nicht-Wohnungslosen an Lebensmitteln, an Kleidung, an allen Sachen des Bedarfs zum Leben, die man käuflich erwerben kann, weil eigentlich sind alle nach den ersten zwei Wochen pleite. So würde ich das mal sagen, weil die Lebenshaltungskosten viel teurer geworden sind. Man könnte eigentlich jeden Tag Lebensmittel verteilen. Das Problem ist, dass die Hamburger Tafel auch so wenig hat wie noch nie. Die gehen also auch schon betteln. Eigentlich betteln wir alle. Auch die Kleidung wird immer knapper, weil ein Teil der Spenden jetzt ja auch mit dem Ukraine-Krieg noch geteilt wird und ein Teil der gesamten Geldvolumen-Spenden, auch wenn keiner darüber reden möchte. Es ist ja immer so, ob es jetzt Griechenland war, ob es die Überflutung ist, ob es die Seenot ist. Es gibt immer ein besonderes, akutes Thema, das manchmal noch zu dem, ich sag mal, regelmäßigen Armut, die wir schon haben, dazukommt. Und die Löcher werden, finde ich, überall immer größer. Und viele von uns stellen sich die Frage, wo ist die Pflicht des Staates und warum kommt da nicht mehr? Hier bei uns kommt nicht mehr. Das Angebot wird nicht größer. Konkret ist das Winternotprogramm dieses Jahr um 200 Plätze geschrumpft. Das ist eine Zahl, die kann ich sagen und die ist öffentlich.
Ärgert dich das?
Ich finde es einfach unglaublich. Es ärgert mich nicht, sondern ich verstehe diese Politik nicht mehr und was dahinter steht. Also wir werden das, ich sag mal, wir stopfen Löcher, aber der Eimer hat immer mehr Löcher. Der hat eigentlich überhaupt keinen Boden mehr. So viele Löcher hat er. Und ich glaube auch nicht, dass man das mit noch mehr Suppe sozusagen auffangen kann. Das ist das tägliche Überleben. Wir haben hier insgesamt eine Aufgabe als Gesellschaft. Und das ist ein vielleicht auch globales und übergeordnetes Problem, von dem ich glaube, dass wir angekommen sind an einem Luxuspunkt, an einem Wachstumspunkt, an einer Lebensform, die wir so nicht mehr halten können. Wenn wir sagen, dass wir immer noch möchten, dass es allen gut geht.
Aber vorher habt ihr ja auch viel Essen von der Tafel bezogen. Woher kriegt ihr das jetzt? Woher kriegt ihr die Lebensmittel, damit ihr immer kochen könnt? Ich meine, eure Küche steht dann, dein heißgeliebter Kessel ist da.
Ja,
Aber woher kommen die Lebensmittel?
Also alle Helfer, die von Spenden leben, müssen die ganze Zeit auf dem Weg sein und, ich sag mal, Türklinken putzen. Und jeder Supermarkt zählt, jedes Catering zählt, jede Trauerfeier zählt, jede Hochzeit zählt. Alles, es wird unheimlich viel fertiges Essen noch weggeschmissen. Auch das liegt an gesetzlichen Vorgaben, weil in dem Augenblick, wo du offenes Essen, schon gekochtes Essen spenden willst, musst du gewährleisten und bist immer noch haftbar zu machen, falls irgendetwas am Ende der Schlange mit dem Essen passieren würde. Das sorgt dafür, dass zum einige Großcaterer, die für Riesenfirmen was machen, ich meine, da gehen so 6.000 Essen über den Tisch, ne? Die schmeißen dann 1.000 oder 2.000 Portionen jeden Tag weg. Und die hätte ich gern. Und an solchen Projekten arbeitet man halt. Mit Kontinuität. Und auch da ist es immer mehr so, es gibt immer mehr, die mit Essen zu tun haben, die diesen Wahnsinn satt haben, dass sie das alles wegschmeißen müssen. Auch in Kitas ist es so, dass unheimlich viel Essen weggeschmissen wird. Früher haben sie es eingepackt und durften es den Familien mitgeben. Heute dürfen sie auch das nicht mehr. Das heißt, man kann tatsächlich deswegen rechtlich Schwierigkeiten kriegen. Es ist echt schwierig.
Also, aber du bist guter Dinge, dass dein Kessel voll wird.
Ich bin guter Dinge, dass mein Kessel voll wird. Ich bin guter Dinge und rufe hier auch gerne auf, alle Hotels, die vielleicht Patenschaften für unseren Topf übernehmen wollen, weil das ist unsere neue Idee, können unseren Topf voll machen. Auch alle Restaurants. Ich komme dann rangefahren mit einem riesengroßen, sauberen Thermotopf und da kann man warmes Essen reintun. Von dem einen Topf in den anderen und das wird dann direkt auf die Straße gefahren. Das ist unser Konzept.
Da wird sich doch mal jemand finden lassen.
Das gab's bestimmt schon mal und vielleicht muss man manche Dinge auch wieder in Erinnerung rufen.
Du hast mir vorab am Telefon von eurem Podcast-Projekt erzählt.
Ja.
Ihr habt auch Podcasts gemacht. Da erzählen Gäste von ihren Geschichten. Was sind das für Schicksale? Kannst du da vielleicht zwei mal nennen?
Also unser Podcast geht heute an den Start. Seit 10 Uhr kann man den Link öffnen. Und ich glaube, er fängt heute an mit Michael und mir. Wir stellen uns vor. Und dann geht es weiter mit Angie, Mike und Mirko, glaube ich. Das sind drei völlig unterschiedliche Geschichten. Und Angie ist zum Beispiel eine Frau, die genau für das Frauenklientel steht, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich kannte Angie über 5 Jahre. Und in all diesen 5 Jahren habe ich nicht erfahren, dass sie obdachlos ist. Dann habe ich es erfahren. Und Angie hat tatsächlich, nachdem sie bei uns über ein Jahr im Hotelprojekt gewohnt hat, ihre Wohnung jetzt zum 1.11. bezogen. Und darüber bin ich einfach nur glücklich.
Das sieht man.
Ja. Und dann gibt es einen anderen jungen Mann, der einer meiner Königskinder ist, der zu diesem Zeitpunkt in einem sehr, sehr guten Zustand war. Und der eben ein Schicksal hat, dass er von klein auf nicht gut in dieser Welt ankommen durfte. Und ja, dann Mike ist, also eigentlich kennt den auch ganz Hamburg. Das ist der Mann aus Kanada, sag ich immer. Ja.
Ist das der Dynamo-Mike? Nee. Heißt er nicht? Nee.
Mike the Bike?
Ich kenne
ihn. Mike the Bike?
Mit seinen...
Oder das ist nicht Mike the Bike.
Okay.
Das ist Mike Kanada. Aber Mike the Bike ist zum Beispiel einer der Helfer, die ganz am Anfang bei mir mitgeholfen haben. Aber auch Mike the Bike hat eine ganz eigenwillige Lebensstrategie entwickelt, was auch ein spannendes Thema ist in diesen Geschichten. Oder was ich total beeindruckend finde, ist, wie sich die Menschen sowieso immer, aber speziell in diesem Lebensumfeld eigene Strategien überlegen, was für Persönlichkeiten sie für sich entwickeln, um, glaube ich, auch innerlich damit leben zu können, dass ihr Leben in diesem Zustand ist. Ich habe...
Aber was für Schicksale haben diese Menschen? Kannst du da irgendwie eins erzählen? Ohne jetzt einen Namen zu nennen.
Das ist schwierig. so weitläufig, da bin ich jetzt gerade stumm, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ich fange
vielleicht an,
also,
einer deiner Protagonisten aus dem Podcast, weil die also, ja nun ihre Geschichte öffentlich erzählen. Irgendein Schicksal, was
also mich berührt,
dich auch besonders meisten, beschäftigt.
Am meisten die der jungen Menschen. Was ich auch noch aus der Jugendhilfe mitgenommen habe. Was ich auch am schwersten auszuhalten finde, ist, wenn junge Menschen von Anfang an schon sehr früh Missbrauch erleben, keine Achtung erleben, keine fürsorgliche Kindheit erleben und dann flüchten. Denn für mich ist das eine Flucht, sonst würde man von zu Hause nicht in dieser Form so früh sich für die Straße, für schlechte Gesellschaft, für Gewalt entscheiden, der man dann ausgesetzt ist, körperlicher, psychischer Gewalt, keine Sicherheit und eben einem frühen Drogenkonsum, den man meistens in irgendeiner Form ausgesetzt ist, ob Alkohol oder harte Drogen. Das finde ich am berührendsten. Da drin 26, 29 oder 30 zu werden, wenn man von 12 an keine Sicherheit mehr hat, das finde ich total beeindruckend. Was für eine Stärke muss ein junger Mensch und ein Mensch haben, um sowas durchzustehen? Dafür habe ich tiefen Respekt und ich merke an manchen Stellen, wenn ich dann konfrontiert bin und war mit Sachen, die ich in dieser Form nie bedacht habe, wie traurig das eigentlich ist, wie wenig nachvollziehbar es für ein einigermaßen normal ist ein schwieriger Begriff, ne? Auch in meinem Leben. Aber ich weiß leider keinen anderen. Also ich habe eine Mutter, ich habe einen Vater, ich habe nie gehungert, ich habe immer noch eine gute Struktur gehabt, ich habe mich auch geliebt gefühlt. Klar ist nicht immer alles rund, aber bei mir gab es so viel Dinge, die einem Halt geben, dass ich mir das nicht vorstellen kann, so groß zu werden und auch nicht möchte. Und das wünsche ich auch niemandem. Und dann auf der Straße überhaupt zu überleben und in solchen Situationen ist da trotzdem so viel Kindlichkeit, so viel Hoffnung, so viel Mensch bei einigen und manche werden auch richtig böse als Menschen. Aber diese, die ich kennengelernt habe, sind immer noch kleine Königskinder. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das beeindruckt mich.
Königskinder nennst du sie?
Für mich, das sind meine Königskinder, ja. Die Menschen, mit denen ich länger arbeiten, wissen, dass sie mir am Herzen liegen. Und ich kann das auch nur mit Herz machen und ich glaube, dadurch ist es glaubwürdig. Und das macht es auch familiär. Also das heißt, wenn ich was zu sagen habe, von dem ich glaube, das hätte echt nicht sein müssen, dann spüren sie das. Aber ich gehe da nicht weg. Die Erfahrung, die sie mit mir machen konnten, stärkt sie vielleicht insoweit, dass sie einen Teil ihres Vertrauens wiedergewinnen können und somit auch in sich selbst. Weil es ist egal, wie oft sie weg waren und wiederkommen, wie oft sie rückfällig werden, über 6 oder 7 Jahre, sind sie in verschiedenen sozialen Einrichtungen. Oft behalten sie bei mir trotzdem die Postanschrift und wenn nichts mehr geht, kommen sie. Und ich habe von allem, was sie besitzen, eine Kopie. Ich bin ihr kleiner Banksafe. Und ich glaube, das ist es. Also ich bin einfach immer da. Das mache ich. Ich bin immer wieder da. Die kommen, die schämen sich. Dann sagen sie, ich wollte nicht wiederkommen, ich habe mich so geschämt. Ich sag, ich bin nicht deine Mutti. Ich sag, du brauchst dich nicht schämen. Weil du kannst immer wiederkommen. Und immer wenn du meinst, du willst jetzt wieder Arsch starten oder brauchst was, dann machen wir noch einen Durchgang. Das mache ich.
Das kostet aber auch ganz schön viel Kraft, oder? Und manchmal das vielleicht auch ein bisschen Überwindung oder so.
Nee.
Nee?
Nee, mich nicht. Mich kosten andere Sachen Kraft. Mich kosten endlose Anträge Kraft. Mich kosten 20.000 Gespräche mit dem Jobcenter wegen einem Klienten und niemand weiß, warum die nicht endlich die Versorgung übernehmen. Über Monate zieht es sich, wo jemand überhaupt nichts hätte, wo wir Lücken stopfen. Wir haben jetzt noch, ich weiß nicht, bestimmt 10.000 Euro Wohnkosten von den Hotelkosten, als sie länger da gewohnt haben und die Spenden alle waren, die Ansprüche haben, die wir vom Jobcenter nicht gekriegt haben, weil die sich irgendwas überlegt haben, was sie angeblich von der Wohnungsnotfallstelle an Bescheinigung haben müssen, obwohl man Wohnraum frei wählen kann und. Das kostet mich Kraft und macht mich echt manchmal stinkig. Das zieht so viel Energie, die ich so sinnlos finde. Deswegen bin ich in jedem Fall für das Bürgergeld, damit endlich dieser ganze Antragswust aufhört und manche Menschen gar nicht wohnungslos werden, weil sie nämlich einen Anspruch gehabt hätten. und Pflichtversicherung, Krankenkassen, Pflichtversicherung. Jemand hat 20 Jahre keinen Arzt besucht, war obdachlos. Du bringst ihn ins System und dann hat er 30.000, 40.000 Schulden wegen Pflichtversicherung, Krankenversicherung. Da muss doch ein anderes Gesetz her. Sowas macht mich. Das zieht meine Kraft.
Also es gibt...
Steine schleppen auch manchmal, weil ich halt nicht mehr so jung bin und ich muss viel tragen. Aber das andere, das ich weiß nicht, ich habe als Kind schon Tiere nach Hause geschleppt. Ich glaube, ich habe genug Liebe in meinem Herzen. Und wenn ich mal sauer bin, dann bin ich sauer und dann ist es vorbei. Ich lasse halt alles raus, da hilft mir vielleicht der Süden.
Aber zu dir kann jeder immer nochmal kommen.
Ja.
Also du hast noch keine Situation gehabt, wo du gesagt hast, nee, und jetzt ist Feierabend.
Doch, zweimal.
Was war da?
Gewalt. Gewalt ist ein Ausschlusskriterium. Ich bin ja auch schon angegriffen worden, körperlich. Dafür gibt es sicherlich Gründe und Entschuldigung, aber das ist meine Grenze. Ich muss mich darauf verlassen können, wenn ich nachts ins Zelt komme oder wenn ich Menschen zu mir einlade, was ich ja auch oft in einem Vier-Augen-Gespräch mache, oder auch draußen, wenn ich verteile. Ich habe immer gesagt, wenn wir Security brauchen, um draußen verteilen zu können, dann mache ich das nicht mehr. Und das erwarte ich von allen Menschen.
Was war das für eine Situation?
Das ist eine, die ich betreut habe, die schwerst drogenabhängig ist. Und die hat mich zweimal körperlich angegriffen.
Einfach
im öffentlichen Raum, ja. Einfach so.
Bei der Verteilung halt.
Da sind auch Anzeigen gelaufen und alles, aber auch das ist ein spannendes Thema. Auch was für Anzeigen man selber teilweise kriegt, das ist auch zu meinem Alltag geworden.
Du kriegst Anzeigen?
Ich krieg Anzeigen.
Weshalb?
Ich setze demnächst zum Gericht.
Aha, was für eine Anzeige?
Von zwei Frauen, die in einem Auto saßen und eingebogen sind in einer Straße vor dem Hotel in der Sternschanze, wo ein Moor fünf Familienangehörige einer ukrainischen Familie, weil da waren auch Ukrainer eine Zeit lang untergebracht und da hatte ich ein bisschen unterstützt mit Essen. Immer wenn mal schnell was fehlt, dann kann ich ganz gut schnell kommen. Und die mussten zum Einwohnerzentralamt und das Moa-Taxi hat mitten auf der Straße gehalten. Die brauchten etwas länger. Mein Riesenbus stand daneben und zwei junge Frauen haben dann rumgehupt. Und als ich zu ihnen kommen wollte und ihnen die Situation erklären wollte, haben sie mich gleich bepöbelt. Und dann habe ich auch etwas schärfer gesagt, Mensch, fahrt doch einfach dahin zurück oder fahrt einfach rum. Danach war die Situation die, als sich alles aufgelöst hat, dass sie weiter an der Straße selbst alles zugeparkt hatten, weil sie da irgendwie wild telefoniert haben und ausgeladen haben. Und daraus ist eine Anzeige geworden, dass ich sie beschimpft hätte und Ausländerhass. Und da das jetzt ganz doll geahndet wird, alles, was mit Rassismus zu tun haben könnte, habe ich jetzt eine Anzeige am Hals. Ich, die ich den ganzen Tag mit allen Kulturen arbeite. Weil die, ja, ihre Eitelkeit, glaube ich, vertiefen müssen, was ich sehr traurig finde, wie eine solche Situation so weit kommen kann, dass ein Gericht sich damit beschäftigen muss. Das ist schon bedenklich. Solche Situationen gibt es übrigens oft auch in Parksituationen in unserem Land. Da ich ein 8-Meter-Auto fahre, bin ich ständig Situationen ausgesetzt. Die Müllabfuhr auch, aber da sind ja 5 Kerle an Bord, da passiert nicht so viel. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Ganz abgesehen davon, dass wir auch keine Sondergenehmigung haben und wir ganz viele Knöllchen kriegen.
Okay.
Ja.
Also nie zweite Reihe parken oder sonst wie. Dürft ihr nicht.
Es gibt viele Situationen. Zum Thema Ärgern. Das sind Dinge, die mich ärgern.
Lass uns mal zur aktuellen Lage noch einmal kommen. Wie sieht's momentan auf Hamburgs Straßen aus?
Also abgesehen von den Baustellen jetzt. Ein kleiner
Insider. In deinem Bereich.
Ja. Schlecht sieht's aus. Es ist sehr kalt schon geworden, sehr plötzlich sehr kalt. Sehr plötzlich kalt ist immer schwierig für alle Menschen, aber für die Menschen draußen natürlich noch mehr, weil das heißt, es überfällt sie die Kälte am Anfang, wo sie keine Kleiderausstattung haben, die dem Wetter entspricht. Das ist wie wenn es plötzlich heiß wird und die Sachen werden ja dann sozusagen liegen gelassen. Die können ja da nicht in den Schrank gehen. Und so wie sie im Sommer dann plötzlich frieren oder plötzlich schwitzen, ist es jetzt auch im Winter, dann haben sie keine anständigen Schuhe. Dann haben sie keine warme Unterwäsche. Wenn es vorher nass ist, ist alles feucht und klamm. Und man muss sich so einen Tag einfach so vorstellen, Guck mal, wenn du dir überlegst, ich habe jetzt Hunger, machst du einen Kühlschrank auf. Dann überlegen die, wer hat auf? Welche Tagesrichtungen? Wo kriege ich was her? Ich schnorr mir was, ich hole mir dann was, wenn ich Geld habe. Ein Teil des Geldes geht auch für andere Bedürfnisse drauf. Und mal eben Klamotten kaufen ist halt auch nicht so einfach. Und auf der Straße sieht es schlecht aus. Ich habe vorhin, bevor ich hierher kam, deswegen juckt mir auch das Fell, einen Anruf gekriegt, dass da hinten Bernhard-Nocht-Straße jemand liegt, der gestern bitterlich geweint hat, wohl polnischer Staatsbürger ist, und eine Anwohnerin hat mich gebeten, nach ihm zu schauen. Ich kriege im Winter viel solche Anrufe, weil inzwischen unsere Nummer auch bekannter ist.
Da wirst du auf dem Handy angerufen?
Ja. Da werde ich auf dem Handy angerufen, und oft ist es aber so, wenn ich dann dahin fahre, dass die Person dann gerade nicht da ist. Das Arztmobil fährt ja auch rum und versorgt auch Menschen, wenn man jemanden weiß, auf Platte, die nicht mehr aufstehen. Und ich sag mal, jetzt um die Jahreszeit ist, glaube ich, der psychische Einbruch nochmal richtig dolle, ne? Weil es ist richtig kalt, es fordert noch mehr Kraft ab von Menschen, die schon geschwächt sind. Ein Teil ist sowieso krank, und dieses Gefühl von innerer Aufgabe kommt dann eben viel häufiger vor, was ja auch verständlich ist. Ich würde das nicht überleben.
Also, schlechte Lage.
Schlechte Lage, ja, weil ein Teil auch nach wie vor im Winternotprogramm nicht ankommt. Ein Teil will da auch nicht hin, weil sie mit fremden Menschen in einem Raum nicht mehr schlafen können und nicht wollen. Manche können auch drinnen gar nicht mehr sein. Viele wollen ihren Hund nicht alleine lassen. Da gibt es zwar das Angebot, ins Tierheim zu bringen, aber niemand denkt das wirklich zu Ende durch. Ich meine, ihr müsst euch das überlegen. Die sind am Tag unterwegs auf der Jagd nach Essen, Trinken und allen möglichen Sachen. Dann sollen sie um 17 Uhr oder vorher einen Shuttlebus, um 18 Uhr fährt er irgendwo los. Das könnte ich jetzt alles runterlesen, mache ich aber nicht. In der Innenstadt holt sie ab, weil sie ja oft kein Bahnticket haben. Dann müssen sie unter Friesenstraße unten ankommen, das ist Hammerbrook. Wenn sie da angekommen sind, können sie da bleiben, müssen um 9.30 Uhr los. Hätten sie jetzt einen Hund, müssten sie den Hund vorher in die Süderstraße bringen und auch morgens wieder abholen. Wenn sie dann noch nichts gegessen haben oder andere Bedürfnisse haben. Du bist den ganzen Tag damit beschäftigt, deine Grundbedürfnisse. Jetzt stell dir vor, oh Mist, jetzt hast du Dünnschiss, kein Klo in der Nähe. Ha? Als Frau, du hast deine Menses, kein Tampon, keine frische Unterhose. Du kannst dich nicht waschen. Das sind so Sachen, es sind genau die Sachen, die man sich überlegen muss. Was für ein Aufwand das ist, jeden Tag. Und zwei Drittel der Zeit, selbst wenn du im Winternotprogramm bist, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, musst du draußen gucken, wie du die Zeit totschlägst. Wenn du Glück hast, kriegst du ja irgendwo einen Schlangenplatz, dann stehst du, ich sag mal Kaffee mit Herz, stehst du schon ab 13 Uhr, um 14 oder 15 Uhr kommst du rein zum Essen. Kleiderkammer, wenn du Glück hast, maximal 10 Leute schaffen die, kriegst noch was ab. Das heißt, du brauchst manchmal eine ganze Woche, um Klamotten zu kriegen. Das Gleiche ist es mit den Duschen. Klar, im Winternotprogramm kannst du duschen, aber wie viele werden da gleichzeitig duschen, wenn sie völlig erschossen ankommen? Und haben die dann gerade neue Kleidung? Mhm. Es ist ein hochkomplexes Thema, über das sich keiner Gedanken macht. Wenn du also ein Zimmer hättest, wo du einen Schlüssel hast, wo du alleine rein und rausgehen kannst, wäre die Situation eine ganz andere. Deswegen sind alle ganz scharf drauf, einen von diesen Containern der Kirchen zu kriegen, die 3 Monate aufgestellt sind. Da können sie wenigstens mit einem Kumpel und zu zweit drin wohnen. Aber auch ein Container für 2 Leute, ne? Bei Fördern und Wohnen ist auch nicht mehr Platz. Da passen gerade mal, kannst du durchgehen zwischen 2 Betten. Und wenn du da mit einem Fremden bist, mit einem Spind, wenn du Glück hast, hast du noch einen eigenen Kühlschrank und eine Gemeinschaftsküche, wo der eine dem anderen was klaut und so weiter. Die Menschen möchten einfach einen Raum haben für sich, den sie abschließen. Und wenn es nur ein Zelt ist. Und ich kann das verstehen. Schon im Krankenhaus, wisst ihr vielleicht alle hier, wenn man dann mit 2 oder 3 Leuten in einem Zimmer ist, kann man oft nicht schlafen. Und da ist noch gar nichts passiert und man ist noch krank und meistens völlig platt.
Mhm. Was ist denn das, was ihr jetzt aktuell am allernötigsten braucht?
Wir für unseren Verein, weil wir uns immer noch nicht geschafft haben, ein Wohnprojekt auf die Beine zu stellen und weil wir im Moment nirgends mehr Hotelzimmer kriegen, die bezahlbar sind. Ansonsten werde ich immer sagen, wir brauchen Zimmer für die Menschen, weil das ist das wichtigste Thema. Brauchen wir kontinuierliche finanzielle Förderung, um den Laden hier auch kontinuierlich betreiben zu können. Und wir brauchen immer Essen, am liebsten schon fertiges Essen oder alles, was frisch ist, was man verarbeiten kann. Und an Kleidung sind vor allen Dingen sind Männersachen immer ein Manko, weil wir mehr Frauenspenden kriegen als für Männer noch brauchbare Sachen. Und das sind Winterjacken, 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 Handschuhe, alles, was so wärmt. Schlafsäcke sind immer, immer Schlafsäcke und Decken, Schlafsäcke und Decken. Mhm. Und Männerschuhe. Haben wir eine ganz tolle Riesenspende gekriegt, weil wir einige Gönner haben, die uns zum Winter einmal fragen. Auch Schlafsäcke und die Raimund-Reich-Stiftung fördert uns von Anfang an schon. Herr Reich und seine Leute, die ohne die Raimund-Reich-Stiftung hätten wir uns nie kontinuierlich entwickeln können und stabilisieren können. Dafür sind wir sehr dankbar.
Kann man denn auch, wenn man selber irgendwie, wenn man sagt, nee, also ich bin jetzt nicht derjenige, der Geld spendet, könnte man hier hinkommen, sobald ihr habt und einfach eine Tüte mit Lebensmitteln abgeben?
Könnte man.
So als Anwohner?
Könnte man. Die Anwohner sind hier alle, die können es kaum erwarten, bis die Tür aufgeht. Donnerstag verteilen wir hier immer schon draußen und bald geht das auch hier drinnen los. Es gibt auch viele Menschen, die Zeit spenden. Wir wollen langfristig Kuchenbäcker, Köche, alles Mögliche aufbauen. Also ein gebackener Kuchen ist immer willkommen, wenn wir sonntags aufhaben. Kuchen ist geliebt, meine Mutter macht Bleche. Wir haben ein paar ältere Damen, die gerne backen. Alles, was übrig ist oder wenn jemand einen Supermarkt kennt, der noch nicht spendet an die Tafel oder an eine andere Organisation, natürlich möglichst nicht gerade außerhalb. Wir kriegen manchmal auch von Bauern Sachen gespendet. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wenn jeder überlegt, wen er kennt, also es gibt ja auch Sachen, die wirklich abgeschrieben werden und weggeschmissen werden. Auch daran sind wir interessiert. Es gibt unendliche Möglichkeiten, was wir brauchen. Wir können eigentlich alles brauchen.
Ihr braucht viel. Naja, aber
nicht
vielleicht.
Nicht wir, aber unsere Gäste. Also ja. Deswegen sind wir dankbar, dass wir jetzt Lager haben. Denn früher konnten wir ja alles nur annehmen, was wir sofort auf die Straße fahren können. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, wenn einer sagt, heute hier abholen, dann kann ich sagen, ich komme. Und dann ist es im Keller und dann kann ich davon vielleicht eine Woche zehren. Also, oder Kartoffeln wären nicht schlecht. Also. Und bei der Tafel, so arbeiten wir jetzt natürlich auch, dass wir an den Tagen, wo es das und das gibt, versuchen, etwas mehr mitzunehmen, weil wir es dann hier lagern können. Und dann haben wir in der Woche drauf das, was es in der Woche nicht gibt. Und dadurch versuchen wir, ein breites Angebot an Lebensmitteln auch rauszugeben. Aber wir können auch nicht so viel mobil an Lebensmitteln mitnehmen, weil das Auto irgendwann voll ist. Und es bleibt unser Fokus. Als allererstes werden Menschen ohne Wohnung versorgt. Und dann an zweiter Stelle die anderen.
Das ist doch ein guter Abschluss.
Ja.
Ich wünsche euch, also dir muss ich, glaube ich, gar nicht ganz viel Kraft wünschen, weil die hast du. Ich wünsche euch, dass ganz viele Leute sich hier mit engagieren und vorbeikommen und euch Sachen bringen und anbieten. Und alles, alles Gute, besonders jetzt für die kalte Jahreszeit.
Ich möchte mich herzlich bedanken für euer Interesse und dass ihr hier bei uns seid. Möchte aber an dieser Stelle unbedingt sagen, meine Kraft zehre ich vor allen Dingen auch aus meinem tollen Team. Jeder Einzelne erfüllt so viel. Wir hätten keinen Podcast, wir hätten keinen Insta, wir hätten viele Fahrten nicht geschafft, wir hätten die Renovierung hier nicht geschafft. Wir haben in den letzten Jahren so viele einzelne Menschen gehabt, auch wenn es nur Strecken sind, ne, die einen Beitrag geleistet haben. Wir haben so viele Förderer von Deutschland bis Spanien über, dass die daran Anteil nehmen, merkt man, dass jeder Bezug zur Armut doch hat und es nicht egal ist. Und ohne ein Team läuft gar nichts mehr. Ich bin ein Teil von etwas, was sich weiterentwickelt. Und mein Hauptziel ist es persönlich, diesen Ort zu schaffen, der bleibt, wenn ich zu alt bin, das weiterzumachen. Und das ist unser Ziel, dass es einen bleibenden Ort mehr gibt. Ein Angebot mehr, was nicht verschwindet. Und Kontinuität gibt. Weil es geht um Stabilität für die Menschen.
Dankeschön.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.